Vorläuferkräute bis zum Überdruss belobt werden, an die vielen Vorgänger von Robert Meyer und Helmholtz, an all die Punkte, wo Goethe und Leonardo da Vinci, freilich vielleicht die vielseitigsten Menschen, den späteren Fortschritt der Wissenschaft vorweggenommen haben. U.S.W. Um solche Vorstadien handelt es sich regelmäßig, wenn entdeckt wird, dieser oder jener Gedanke sei gar nicht neu, er stehe ja schon bei dem und dem, auch bei allen Kunststilen, in der Malerei wie in der Musik, ist ein ähnlicher Entwicklungsprozess zu beobachten, vom unsicheren Tasten und vorsichtigen Balancieren bis zu großen Siegen, ebenso beruht der gedankliche Fortschritt der Menschheit auch in der Wissenschaft fast allein auf einer besseren und immer besseren Beschreibung und Erkenntnis derselben Dinge, es ist der Prozess der Klärung, über die ganze menschliche Geschichte ausgedehnt. Was wir Neues bemerken, es kommt daneben nicht eigentlich sehr in Betracht. In wie viele Grade der Deutlichkeit und Differenziertheit ein Vorstellungsinhalt durchlaufen kann bis zum völlig distinkten, von keinerlei Nebel in den Konturen mehr getrübten Gedanken, das kann man stets beobachten, wenn man einen schwierigen neuen Gegenstand, z. b. die Theorie der elliptischen Funktionen, durch das Studium sich anzueignen sucht. Wie viele Grade des Verstehens macht man da nicht an sich selbst durch, insbesondere in Mathematik und Mechanik, bis alles vor einem da liegt, in schöner Ordnung, in vollständiger Disposition, in ungestörter und vollkommener Harmonie der Teile zum Ganzen, offen dem mühelosen Ergreifen durch die Aufmerksamkeit. Diese Grade entsprechen den einzelnen Etappen auf dem Wege der Klärung. Prozess der Klärung kann auch retrograd verlaufen, von der völligen Distinktheit bis zur größten Verschwommenheit. Diese Umkehrung des Klärungsverlaufes ist nichts anderes als der Prozess des Vergessens, der nur in der Regel über eine längere Zeit ausgedehnt ist und meist bloß durch Zufall auf dem einen oder anderen Punkte seines Fortschreitens bemerkt wird. Es verfallen gleichsam ehedem in 1, 2, 4 die sexuellen Typen. Wohlgebahnte Straßen, für deren Pflegen nichts durch Reproduktion geschehen ist, wie aus dem jugendlichen Vorgedanken der in größter Intensität aufblitzende Gedanke, so wird aus dem Gedanken der altersschwache Nachgedanke, und wie auf einem lange nicht begangenen Waldweg von rechts und links Gläser, Kräuter, Stauden her einzuwuchern beginnen, so verwischt sich Tag für Tag die deutliche Prägung des Gedankens, der nicht mehr gedacht wird. Hieraus wird auch eine praktische Regel verständlich, die ein Freund, entdeckt und bei sich selbst bestätigt gefunden hat, wer irgendetwas erlernen will, sei es ein Musikstück oder ein Abschnitt aus der Geschichte der Philosophie, wird im Allgemeinen nicht ohne Unterbrechung sich dieser Aneignungsarbeit widmen können, und jede einzelne Partie des Stoffes wiederholt durchnehmen müssen. Da fragt es sich nun, wie groß sind am zweckmäßigsten die Pausen zwischen dem einen Mal und dem nächsten zu wählen? Es hat sich nun herausgestellt, und es dürfte allgemein so sein, dass mit einer Wiederholung begonnen werden muss, solange man sich noch nicht wieder für die Arbeit interessiert, solange man sein Pensum noch halbwegs zu beherrschen glaubt. So wie es einem nämlich genugsam entschwunden ist, um wieder zu interessieren, neugierig oder wissbegierig zu machen, sind die Resultate der ersten Einübung schon zurückgegangen und kann die zweite die erste nicht gleich verstärken, sondern muss einen guten Teil der Klärungsarbeit von frischem auf sich nehmen. Vielleicht ist im Sinne der Sigmund Exner-Ersehen Lehre von der Bahnung, einer sehr populären Anschauung gemäß, wirklich als der physiologische Parallelprozess der Klärung, anzunehmen, dass die Nervenfasern, beziehungsweise ihre Fibrillen, erst durch, entweder länger anhaltende oder häufig wiederholte, Affektion für die Reizleitung wirksam gemacht werden müssen. Ebenso würden natürlich im Falle des Vergessens das Resultat dieser Bahnung rückgängig gemacht, die durch sie herausgebildeten morphologischen Strukturelemente im einzelnen Neuron infolge mangelnden Geübtwerdens atroen, Herr Dr. Hermann Svoboda in Wien. In männliches und weibliches Bewusstsein. 125 NB Hirn. Die Avenarius'sche Theorie den obigen verwandte Erscheinungen, Avenarius würde Unterschiede der Größe als Artikulation oder Gliederung in den Gehirnprozessen, den unabhängigen Schwankungen des Systems C, zur Erklärung dieser Dinge angenommen haben, überträgt dann doch wohl zu einfach und wörtlich Eigenschaften der abhängigen Reihe D, I, des psychischen, auf die unabhängige, physische, als dass sie speziell der Frage der psychophysischen Zuordnung irgendwie für förderlich gelten könnte. Dagegen erscheint der Ausdruck artikuliert, gegliedert zur Beschreibung des Grades der Distinktheit, mit welchem die einzelnen psychischen Däte gegeben sind, wohl geeignet, und sei hiermit seine spätere Verwendung für diesen Zweck vorbehalten. Prozess der Klärung musste hier in seinem ganzen Verlauf verfolgt werden, um Umfang und Inhalt des neuen Begriffes kennenzulernen, doch ist für das jetzt Folgende nur das Initialstadium, der Ausgangspunkt der Klärung, von Wichtigkeit. An den Inhalten, die weiterhin den Prozess der Klärung durchmachen, ist, so hieß es, im allerersten Momente, in dem sie sich präsentieren, auch die Avenariusche Unterscheidung von Element und Charakter noch nicht durchführbar. Es wird also derjenige, welcher diese Einteilung für alle Data der entwickelten Psyche akzeptiert, für die Inhalte in jenem Stadium, wo eine solche Zweiheit an ihnen noch nicht unterscheidbar ist, einen eigenen Namen einzuführen genötigt sein. Es sei, ohne alle über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehenden Ansprüche, für psychische Data auf jenem primitivsten Zustande ihrer Kindheit das Wort Henide vorgeschlagen, von vier, weil sie noch nicht Empfindung und Gefühl als zwei für die Abstraktion isolierbare analytische Momente, noch keinerlei Zweiheit erkennen lassen. Die absolute Henide ist hierbei nur als ein Grenzbegriff zu betrachten. Wie oft wirkliche psychische Erlebnisse im Erwachsenenalter des Menschen einen Grad von Undifferenziertheit erreichen, der ihnen diesen Namen mit Recht eintrüge, lässt sich so rasch nicht mit Sicherheit ausmachen. Aber die Theorie an sich wird hierdurch nicht berührt. N-Pipe Symbol 26 E-sexuellen Typen. Nein, Henide wird es im Allgemeinen genannt werden dürfen, was, bei verschiedenen Menschen verschieden häufig, im Gespräche zu passieren pflegt, man hat ein ganz bestimmtes Gefühl, wollte eben etwas ganz Bestimmtes sagen. Da bemerkt Z. B. der andere etwas, und es ist nun weg, nicht mehr zu erhaschen. Später wird aber durch eine Assoziation plötzlich etwas reproduziert, von dem man sofort ganz genau weiß, dass es dasselbe ist, was man früher nicht beim Zipfel fassen konnte, ein Beweis, dass es derselbe Inhalt war, nur in anderer Form, auf einem anderen Stadium der Entwicklung. Die Klärung erfolgt also nicht nur im Laufe des ganzen individuellen Lebens nach dieser Richtung hin, sie muss auch für jeden Inhalt wieder von neuem durchgemacht werden. Nicht besorge, dass jemand eine nähere Beschreibung dessen verlangen möchte, was ich mit der Henide eigentlich meine. Wie sehe eine Henide aus? Das wäre ein völliges Missverständnis. Es liegt im Begriffe der Henide, dass sie sich nicht näher beschreiben lässt, als ein dumpfes Eines, das später die Identifikation mit dem völlig artikulierten Inhalte erfolgt, ist ebenso sicher, wie dass die Henide dieser artikulierte Inhalt selbst noch nicht ganz ist, sich von ihm irgendwie, durch den geringeren Grad der Bewusstheit, durch den Mangel an Reliefierung, durch das Verschmolzensein von Folie und Hauptsache, durch den Mangel eines Blickpunktes im Blickfelde unterscheidet. Also einzelne Heniden kann man nicht beobachten und nicht beschreiben, man kann nur Kenntnis nehmen von ihrem Dagewesensein. Es lässt sich übrigens prinzipiell in Heniden genauso gut denken, leben wie in Elementen und Charakteren. Jede Henide ist ein Individuum und unterscheidet sich sehr wohl von jeder anderen. Aus später zu erörternden Gründen ist anzunehmen, dass die Erlebnisse der ersten Kindheit, und zwar dürfte dies für die ersten 14 Monate ausnahmslos für das Leben aller Menschen zutreffen, Heniden sind, wenn auch vielleicht nicht in der absoluten Bedeutung. Doch rücken die psychischen Geschehnisse der ersten Kindheit wenigstens ein männliches und weibliches Bewusstsein. 127 ein nie weit aus der Nähe des Henidenstadiums heraus. Für den Erwachsenen indessen gibt es stets eine Entwicklung vieler Inhalte über jene Stufe hinweg. Dagegen ist in der Henide offenbar die Form des Empfindungslebens der niedersten Bienen, und vielleicht sehr vieler Pflanzen und Tiere zu sehen. Von der Henide ist dem Menschen die Entwicklung nach einem vollständig differenzierten, plastischen Empfinden und Denken hin möglich, wenn auch dieses nur ein ihm nie ganz erreichbares Ideal darstellt. Während die absolute Henide die Sprache überhaupt noch nicht gestattet, indem die Gliederung der Rede nur aus der des Gedankens folgt, gibt es auch auf der höchsten dem Menschen möglichen Stufe des Intellektes noch Unklares und darum Unaussprechliches. Im Ganzen also will die Henidentheorie den zwischen Empfindung und Gefühl um die Würde des höheren Alters geführten Streit schlichten helfen, und anstelle der von Avenarius und Betzold aus der Mitte des Klärungsverlaufes herausgegriffene Nodionen Element und Charakter eine entwicklungsgeschichtliche Beschreibung des Sachverhaltes versuchen, aufgrund der fundamentalen Beobachtung, dass erst mit dem Heraustreten der Elemente diese von den Charakteren unterscheidbar werden. Darum ist man zu Stimmungen und zu allen Sentimentalitäten nur disponiert, wenn die Dinge sich nicht in scharfen Konturen darstellen, und ihnen eher ausgesetzt in der Nacht als am Tage. Wenn die Nacht dem Lichte weicht, wird auch die Denkart der Menschen eine andere. In welcher Beziehung steht nun aber diese Untersuchung zu einer Psychologie der Geschlechter? Wie unterscheiden sich, denn offenbar wurde zu solchem Zwecke diese längere Grundlegung gewagt, M und W mit Rücksicht auf die verschiedenen Stadien der Klärung. Darauf ist folgende Antwort zu geben, Ermann hat die gleichen psychischen Inhalte wie das Weib in artikulierter Form, wo sie mehr oder minder in Heniden denkt, dort denkt er bereits in klaren, distinkten Vorstellungen N128 die sexuellen Typen. N-Gen, an die sich ausgesprochene und stets die Absonderung von den Dingen gestattende Gefühle knüpfen. Bei W sind größer als Denken und Fühlen eins, ungeschieden, firm sind sie auseinanderzuhalten. W hat also viele Erlebnisse noch in Hennidenform, wenn bei M längst Klärung eingetreten ist. Punkt 1, darum ist W sentimental, und kennt das Weib nur die Rührung, nicht die Erschütterung. In der eher größeren Artikulation der psychischen Däter im Manne entspricht auch die größere Schärfe seines Körperbaus und seiner Gesichtszüge gegenüber der Weichheit, Rundung, Unentschiedenheit in der echten weiblichen Gestalt und Physiognomie. Ferner stimmen mit dieser Anschauung die Ergebnisse der die Geschlechter vergleichenden Sensibilitätsmessungen überein, die, entgegen der populären Meinung, bei den Männern eine durchgängig größere Sinnesempfindlichkeit schon am Durchschnitt ergeben haben und solche Differenzen sicherlich in noch viel höherem Maße hätten hervortreten lassen, wenn die Typen in Betracht gezogen worden wären. Die einzige Ausnahme bildet der Tastsinn, die taktile Empfindlichkeit der Frauen ist feiner als die der Männer. Das Faktum ist interessant genug, um zur Auslegung aufzufordern, und eine solche wird auch später versucht werden. Zu bemerken ist hier noch, dass hingegen die Schmerzsensibilität des Mannes eine unvergleichlich größere ist als die der Frau, was für die physiologischen Untersuchungen über den Schmerzsinn C und seine Scheidung vom Hautsinn C von Wichtigkeit ist. Eine schwache Sensibilität wird das Verbleiben der Inhalte in der Nähe des Hennidenstadiums sicherlich begünstigen, geringere Klärung kann aber nicht als ihre unbedingte Folge dargetan werden, sondern lässt sich mit ihr nur in einem sehr wahrscheinlichen Zusammenhang bringen. Ein zuverlässigerer Beweis für die geringere Artikulation des weiblichen Vorstellens liegt in der größeren Entschiedenheit im Urteil N, wobei weder an absolute Hienieden beim Weibe noch an absolute Klärung beim Manne gedacht werden darf. Ein männliches und weibliches Bewusstsein. 129 an der Es Mannes, ohne dass diese allein aus der geringeren Distinktheit des Denkens beim Weibe sich schon völlig ableiten ließe, vielleicht weisen beide auf eine gemeinsame tiefere Wurzel zurück. Doch ist wenigstens dies eine sicher, dass wir, solange wir dem Hennidenstadium nahe sind, meist nur genau wissen, wie sich eine Sache nicht verhält, und das wissen wir immer schon lange, bevor wir wissen, wie sie sich verhält, hierauf, auf einem Besitzen von Inhalten in Hennidenform, beruht wohl auch das, was Mach instinktive Erfahrung nennt. Nahe dem Hennidenstadium reden wir noch immer um die Sache herum, korrigieren uns bei jedem Versuche sie zu bezeichnen und sagen, das ist auch noch nicht das richtige Wort. Damit ist naturgemäß Unsicherheit im Urteilen von selbst gegeben. Erst mit vollendeter Klärung wird auch unser Urteil bestimmt und fest. Der Urteilsakt selbst setzt eine gewisse Entfernung vom Hennidenstadium voraus, selbst wenn durch ihn ein analytisches Urteil, das den geistigen Besitzstand des Menschen nicht vermehrt, ausgesprochen werden soll. Der entscheidende Beweis aber für die Richtigkeit der Anschauung, welche die Hennide W, den differenzierten Inhalt M zuschreibt und hier einen fundamentalen Gegensatz beide erblickt, liegt darin, dass, wo immer ein neues Urteil zu fallen und nicht ein schon lange fertiges einmal mehr an Satzform auszusprechen ist, dass in solchem Falle stets W von M die Klärung ihrer dunklen Vorstellungen, die Deutung der Hennieden erwartet. Es wird die in der Rede des Mannes sichtbar werdende Gliederung seiner Gedanken dort, wo die Frau ohne helle Bewusstheit vorgestellt hat, als ein, tertiärer, männlicher Geschlechtscharakter von ihr geradezu erwartet, gewünscht und beansprucht, und wirkt auf sie wie ein solcher. Hierauf bezieht es sich, wenn so viele Mädchen sagen, sie wünschten nur einen solchen Mann zu heiraten, oder könnten zumindest nur jenen Mann lieben, der gescheiter sei als sie, dass es sie befremden, ja sexuell abstoßen kann, wenn der Mann dem, was sie sagen, einfach recht gibt und es nicht gleich besser sagt als sie, kurz und gut. Warum eine Frau es eben als Krien wie ein Inger, Gestzibel ECBT und Charakter. 10. Auflage QN130 die sexuellen Typen. Interim der Männlichkeit fühlt, dass der Mann ihr auch geistig überlegen sei, von dem Manne mächtig angezogen wird, dessen Denken ihr imponiert, und damit, ohne es zu wissen, das entscheidende Votum gegen alle Gleichheitstheorien abgibt. NM lebt bewusst, W lebt unbewusst. Zu diesem Schlüsse für die Extreme sind wir nun berechtigt. W empfängt ihr Bewusstsein von M, die Funktion, das Unbewusste bewusst zu machen, ist die sexuelle Funktion des typischen Mannes gegenüber dem typischen Weibe, das zu ihm im Verhältnis idealer Ergänzung steht. In HIM mit ist die Darstellung beim Problem der Begabung angelangt, der ganze theoretische Streit in der Frauenfrage geht heute fast nur darum, wer geistig höher veranlagt sei, die Männer oder die Frauen. Die populäre Fragestellung erfolgt ohne Typisierung, hier wurden über die Typen Anschauungen entwickelt, die auf die Beantwortung jener Frage nicht ohne Einfluss bleiben können. Die Art dieses Zusammenhanges bedarf jetzt der Erörterung. Nief. Kapitel. Begabung und Genialität. In der A über das Wesen der genialen Veranlagung sehr vielerlei an vielen Orten zu lesen ist, wird es Missverständnisse verhüten, wenn noch vor allem eingehend auf die Sache einige Feststellungen getroffen werden. In der A handelt es sich zunächst um die Abgrenzung gegen den Begriff des Talentes. Die populäre Anschauung bringt Genie und Talent fast immer so in Verbindung, als wäre das erste ein höherer oder höchster Grad des letzteren, durch stärkste Potenzierung oder Häufung verschiedener Talente in einem Menschen aus jenem abzuleiten, als gäbe es zumindest vermittelnde Übergänge zwischen beiden. Diese Ansicht ist vollständig verkehrt. Wenn es auch vielerlei Grade und verschieden hohe Steigerungen der Genialität sicherlich gibt, so haben diese Stufen doch gar nichts zu tun mit dem sogenannten Talent. Ein Talent, Z.B. Das mathematische Talent, mag jemand von Geburt in außerordentlichem Grade besitzen, er wird dann die schwierigsten Kapitel dieser Wissenschaft mit leichter Mühe sich anzueignen imstande sein, aber von Genialität, was dasselbe ist wie Originalität, Individualität und Bedingung eigener Produktivität, braucht er darum noch nichts zu besitzen. Umgekehrt gibt es hochgeniale Menschen, die kein spezielles Talent in besonders hohem Grade entwickelt haben. Man denke an Novalis oder an Jean-Paul. Das Genie ist also keineswegs ein höchster Superlativ des Talentes, es ist etwas von ihm durch eine ganze Welt geschiedenes, beide durchaus heterogener Natur, nicht aneinander zu messen und nicht miteinander zu vergleichen. Das Talent ist vererbbar, es kann Gemeingut einer Familie sein, die Bachs, das Genie ist nicht übertragbar, es ist nie generell, sondern stets individuell, Johann Sebastian. In 9N132 die sexuellen Typen. In N vielen leicht zu blendenden mittelmäßigen Köpfen, insbesondere bei den Frauen, gilt im Allgemeinen geistreich und genial als dasselbe. Die Frauen haben, wenn auch der äußere Schein für das Gegenteil sprechen mag, in Wahrheit gar keinen Sinn für das Genie, ihnen gilt jede Extravaganz der Natur, die einen Mann aus Reihe und Glied der anderen sichtbar hervortreten lässt, zur Befriedigung ihres sexuellen Ehrgeizes gleich, sie verwechseln den Dramatiker mit dem Schauspieler, und machen keinen Unterschied zwischen Virtuos und Künstler. So gilt ihnen denn auch der geistreiche Mensch als der Geniale, Nietzsche als der Typus des Genies. Und doch hat, was mit seinen Einfällen bloß jongliert, alles Franzosentum des Geistes, mit wahrer geistiger Höhe nicht die entfernteste Verwandtschaft. Große Männer nehmen sich selbst und die Dinge zu ernst, um öfter als gelegentlich geistreich zu sein. Menschen, die nichts sind als eben geistreich, sind unfromme Menschen, es sind solche, die, von den Dingen nicht wirklich erfüllt, an ihnen nie ein aufrichtiges und tiefes Interesse nehmen, in denen nicht lang und schwer etwas der Geburt entgegenstrebt. Es ist ihnen nur daran gelegen, dass ihr Gedanke glitzere und funkle wie eine prächtig zu geschliffene Raute, nicht, dass er auch etwas beleuchte. Und das kommt daher, weil ihr Sinnen vor allem die Absicht auf das behält, was die anderen zu eben diesen Gedanken wohl sagen werden, eine Rücksicht, die durchaus nicht immer rücksichtsvoll ist. Es gibt Männer, die imstande sind, eine Frau, die sie in keiner Weise anzieht, zu heiraten, bloß weil sie den anderen gefällt. Und solche Ehen gibt es auch zwischen so manchen Menschen und ihren Gedanken. Ich denke da an eines lebenden Autors boshafte, anflegelnde, beleidigende Schreibweise, er glaubt zu brüllen und bellt doch nur. Leider scheint auch Friedrich Nietzsche, in seinen späteren Schriften, so erhaben er sonst über den Vergleich mit jenem ist, an seinen Einfallen manchmal vor allem das interessiert zu haben, was seinem Vermuten nach die Leute recht schockieren musste. Er ist oft gerade dort am eitelsten, wo er am rücksichtslosesten scheint. Es ist die Eitelkeit des Spiegels selbst, der von dem Gespiegelten brünstig Anerkennung erfleht, sie, wie ein Begabung und Genialität. J33 gut, wie rücksichtslos sich spiegle, in der Jugend, solange man selbst noch nicht gefestigt ist, sucht ja wohl an jeder sich dadurch zu festigen, dass er den anderen anrempelt. Aber leidenschaftlich aggressiv sind ganz große Männer doch immer nur aus Not. Nicht sie gleichen dem jungen Fuchs auf der Suche nach seiner Mensur, nicht sie dem jungen Mädchen, das die neue Toilette vor allem darum so entzückt, weil ihre Freundinnen sich so darüber ärgern werden. Genie. Genialität. Was hat dieses Phänomen nicht bei der Mehrzahl der Menschen für Unruhe und geistiges Unbehagen, für Hass und Neid, für Missgunst und Verkleinerungssucht hervorgerufen, wie viel Unverständnis und, wie viel Nachahmungstrieb hat es nicht ans Licht treten lassen. Wie er sich räuspert und wie er spuckt. Endlich trennen wir uns von den Imitationen des Genies, um uns ihm selbst und seinen echten Verkörperungen zuzuwenden. Aber wahrlich, woher auch die Betrachtung den Anfang nehmen möge, bei der unendlichen, ineinanderfließenden Fülle wird immer nur ihre Willkür den Ausgangspunkt wählen können. Alle Qualitäten, die man als Geniale bezeichnen muss, hängen so innig miteinander zusammen, dass eine vereinzelte Betrachtung ihrer, die nur allmählich zu höherer Allgemeinheit aufzusteigen plant, zur denkbar schwierigsten Sache wird, indem die Darstellung stets zur vorzeitiger Abrundung des Ganzen verführt zu werden fürchten muss, und sich in der isolierenden Methode nicht behaupten zu können droht. Alle bisherigen Erörterungen über das Wesen des Genius sind entweder biologisch-klinischer Natur und erklären mit lächerlicher Anmaßung das bisschen Wissen auf diesem Gebiet zur Beantwortung der schwierigsten und tiefsten psychologischen Fragen für hinreichend. Oder sie steigen von der Höhe eines metaphysischen Standpunktes herab, um die Genialität in ihr System aufzunehmen. Wenn der Weg, der hier eingeschlagen werden soll, nicht zu allen Zielen auf einmal führt, so liegt dies eben an seiner Natur eines Weges. Denken wir daran, um wie viel besser der große Dichter in die Menschen sich hineinversetzen kann als der durch N134 die sexuellen Typen. NSCHNETT als Mensch. Man ermesse die außerordentliche Anzahl der Charaktere, die Shakespeare, die Euripides geschildert haben, oder denke an die ungeheure Mannigfaltigkeit der Personen, die in den Romanen Sollas auftreten. Heinrich von Kleist hat nach der Penthesilea ihr vollendetes Gegenteil, das Käthchen von Heilbronn, geschaffen, Michelangelo die Leda und die delphische Sibylle aus seiner Fantasie heraus verkörpert. Es gibt wohl wenige Menschen, die so wenig darstellende Künstler waren wie Immanuel Kant und Joseph Seelig, und doch sind sie es, die über die Kunst das Tiefste und Wahrste geschrieben haben. Um nun einen Menschen zu erkennen oder darzustellen, muss man ihn verstehen. Um aber einen Menschen zu verstehen, muss man mit ihm Ähnlichkeit haben, man muss so sein wie er, um seine Handlungen nachzubilden und würdigen zu können. Muss man die psychologischen Voraussetzungen, die sie in ihm hatten, in sich selbst nachzuerzeugen vermögen, einen Menschen verstehen, heißt ihn in sich haben. Man muss dem Geiste gleichen, den man begreifen will. Darum versteht ein Gauner nur immer gut den anderen Gauner, ein gänzlich harmloser Mensch wieder vermag nie jenen, stets nur eine ihm ebenbürtige Gutmütigkeit zu fassen, ein Poseur erklärt sich die Handlungen des anderen Menschen fast immer als Posen und vermag einen zweiten Poseur rascher zu durchschauen als der einfache Mensch, an den der Poseur seinerseits nie recht zu glauben imstande ist. Einen Menschen verstehen heißt also, er selbst sein. In der Anach müsste aber jeder Mensch sich selbst am besten verstehen, und das ist gewiss nicht richtig. Kein Mensch kann sich selbst je verstehen, denn dazu müsste er aus sich selbst herausgehen, dazu müsste das Subjekt des Erkennens und Wollens Objekt werden können, ganz wie, um das Universum zu verstehen, ein Standpunkt noch außerhalb des Universums erforderlich wäre, und einen solchen zu gewinnen, ist nach der Begriffe eines Universums nicht möglich. Wer sich selbst verstehen könnte, der könnte die Welt verstehen. Dass dieser Satz nicht nur vergleichsweise gilt, sondern ihm eine sehr tiefe Bedeutung einwohnt, wird sich der Untersuchung allmählich in Begabung und Genialität. 135 Nerk eben. Für den Augenblick ist sicher, dass man sein tiefstes eigenstes Wesen nicht selbst verstehen kann. Und es gilt auch wirklich, man wird, wenn man überhaupt verstanden wird, immer nur von anderen, nie von sich selbst verstanden. Der andere nämlich, der mit dem ersten eine Ähnlichkeit hat und ihm in anderer Beziehung doch gar nicht gleich ist, dem kann diese Ähnlichkeit zum Gegenstande einer Betrachtung werden, er kann sich im anderen, oder den anderen in sich erkennen, darstellen, verstehen. Einen Menschen verstehen heißt also, auch er sein. NDER geniale Mensch aber offenbarte sich an jenen Beispielen eben als der Mensch, welcher ungleich mehr Wesen versteht als der Mittelmäßige. Goethe soll von sich gesagt haben, es gebe kein Laster und kein Verbrechen, zu dem er nicht die Anlage in sich verspürt, dass er nicht in irgendeinem Zeitpunkt seines Lebens vollauf verstanden habe. Der geniale Mensch ist also komplizierter, zusammengesetzter, reicher, und ein Mensch ist umso genialer zu nennen, je mehr Menschen er in sich vereinigt, und zwar, wie hinzugefügt werden muss, je lebendiger, mit je größerer Intensität er die anderen Menschen in sich hat. Wenn das Verständnis des Nebenmenschen nur wie ein schwaches Stümpchen in ihm brennte, dann wäre er nicht imstande, als großer Dichter in seinen Helden das Leben einer mächtigen Flamme gleich zu entzünden, seine Figuren wären ohne Mark und Kraft. Das Ideal gerade von einem künstlerischen Genius ist es, in allen Menschen zu leben, an alle sich zu verlieren, in die Vielheit zu emanieren, indes der Philosoph alle anderen in sich wiederfinden, sie zu einer Einheit, die eben immer nur seine Einheit sein wird, zu resorbieren die Aufgabe hat. Diese Proteus-Natur des Genies ist, ebenso wenig wie früher die Bisexualität, als Simultanität aufzufassen, auch dem größten Genius ist es nicht gegeben, zu gleicher Zeit, etwa an einem und demselben Tage, das Wesen aller Menschen zu verstehen. Die umfassendere und inhaltsvollere Anlage, welche ein Mensch geistig besitzt, kann nur nach und nach, in allmählicher Entfaltung seines ganzen Wesens in Pipe-Symbol 36 die sexuellen Typen, in sich offenbaren. Es hat den Anschein, dass auch sie in einem bestimmten Ablauf gesetzmäßiger Perioden zum Vorschein kommt. Diese Perioden wiederholen sich aber im Laufe des Lebens nicht in der gleichen Weise, als wäre jed nur die gewöhnliche Wiederholung der vorhergegangenen, sondern sozusagen in immer höherer Sphäre. Es gibt nicht zwei Momente des individuellen Lebens, die einander ganz gleichen, und es existiert zwischen den späteren und den früheren Perioden nur die Ähnlichkeit der Punkte der höheren mit den Homologen der niederen Spiralwindung. Daher kommt es, dass hervorragende Menschen so oft in ihrer Jugend den Plan zu einem Werke fassen, nach langer Pause im Manne sollte das Jahre hindurch nicht vorgenommene Konzept eine Bearbeitung unterziehen und erst in greisen Alter nach abermaligem Zurückstellen es vollenden. Es sind die verschiedenen Perioden, in die sie abwechselnd treten und die sie stets mit anderen Gegenständen erfüllen. Diese Perioden existieren bei jedem Menschen, nur in verschiedener Stärke, mit verschiedener Amplitude. Da das Genie die meisten Menschen mit der größten Lebendigkeit in sich hat, wird die Amplitude der Perioden umso ausgesprochener sein, je bedeutender ein Mensch in geistige Beziehung ist. Hochstehende Menschen hören daher meist von Jugend auf von Seiten ihrer Erzieher den Vorwurf, dass sie fortwährend von einem Extrem ins andere fielen. Als ob sie sich dabei besonders wohl befinden würden. Gerade beim hervorragenden Menschen nehmen solche Übergänge in der Regel einen ausgesprochen krisenhaften Charakter an. Goethe hat einmal von der wiederholten Pubertät der Künstler gesprochen. Was er gemeint hat, hängt ähnlich mit diesem Gegenstande zusammen. Nx dann gerade die starke Periodizität des Genies bringt es mit sich, dass bei ihm immer erst auf sterile Jahre die fruchtbaren und auf sehr produktive Zeiten immer wieder sehr unfruchtbare folgen, Zeiten, in denen er von sich nichts hält, ja von sich psychologisch, nicht logisch, weniger hält als von jedem anderen Menschen, quält ihn doch die Erinnerung an die Schaffensperiode, und vor allem, wie frei sieht er sie, die von solchen Erinnerungen nicht bn Begabung und Genialität. 137 NLRSTEGTEN, herumgehen. Wie seine Ekstasen gewaltiger sind als die der anderen, so sind auch seine Depressionen fürchterlicher. Bei jedem hervorragenden Menschen gibt es solche Zeiten, kürzere und längere, Zeiten, wo er in völliger Verzweiflung an sich selbst sein, wo es bei ihm zu Selbstmordgedanken kommen kann, Zeiten, wo zwar auch eine Menge Dinge ihm auffallen können, und vor allem eine Menge Dinge sich ansetzen werden für eine spätere Ernte, wo aber nichts mit dem gewaltigen Tonus der produktiven Periode erscheint, wo, mit anderen Worten, der Sturm sich nicht einstellt, Zeiten, in denen wohl über solche, die trotzdem fortzuschaffen versuchen, gesagt wird, wie der jetzt herunterkommt, wie der sich völlig ausgegeben hat, wie der sich selbst kopiert, etc. etc. und auch seine anderen Eigenschaften, nicht bloß ob er überhaupt, sondern auch der Stoff, in welchem, der Geist, aus welchem heraus er produziert, sind im genialen Menschen einem Wechsel und einer starken Periodizität unterworfen. Er ist das eine Mal eher reflektierend und wissenschaftlich, das andere Mal mehr zu künstlerischer Darstellung disponiert. Goethe, zuerst konzentriert sich sein Interesse auf die menschliche Kultur und Geschichte, dann wieder auf die Natur. Man halten Nietzsches größer als unzeitgemäße Betrachtungen neben seinen Zarathustra, er ist jetzt mystisch, nachher naiv. Solche Beispiele haben in jüngster Zeit Björnson und Maurice Maeterlinck gegeben. Ja, so groß ist einem hervorragenden Menschen die Amplitude der Perioden, in denen die verschiedenen Seiten seines Wesens, die vielen Menschen, die in ihm intensiv leben, aufeinander sokedieren, dass diese Periodizität auch physiognomisch sich deutlich offenbart. Hieraus möchte ich die auffallende Erscheinung erklären, dass bei begabteren Menschen der Ausdruck des Antlitzes viel öfter wechselt als bei Unbegabten, ja dass sie zu verschiedenen Zeiten oft unglaublich verschiedene Gesichter haben können, man vergleiche nur die von Goethe, von Beethoven, von Kant, von Schopenhauer aus den verschiedenen Epochen ihres Lebens erhaltenen Bilder. Man kann die Zahl der Gesichter, die ein Mensch hat, geradezu als ein Physio N138 die sexuellen Typen. Ngenomisches Kriterium seiner Begabung 1, ansehen. Menschen, die stets ein und dasselbe Gesicht völlig unverändert aufweisen, stehen auch intellektuell sehr tief. Hingegen wird es den Physiognomiker nicht wundern, dass begabtere Menschen, die auch im Verkehre und Gespräche immer neue Seiten ihres Wesens offenbaren, über die darum das Nachdenken nicht sobald ein fertiges Urteil gewinnt, diese Eigenschaft auch durch ihr Aussehen bewahrheiten. Numan wird vielleicht mit Entrüstung die hier entwickelte vorläufige Vorstellung vom Genie zurückweisen, weil sie als notwendig postuliere, dass ein Shakespeare auch die ganze Gemeinheit eines Falstaff, die ganze Schurkenhaftigkeit eines Iago, die ganze Roheit eines Caliban in sich gehabt habe, somit die großen Menschen moralisch erniedrige, indem sie ihnen das intimste Verständnis auch für alles Verächtliche und Unbedeutende imputiere. Und es muss zugegeben werden, dass nach dieser Auffassung die genialen Menschen von den zahlreichsten und heftigsten Leidenschaften erfüllt und selbst von den widerlichsten Trieben nicht verschont sind, was übrigens durch ihre Biografien überall bestätigt wird. Aber jener Einwurf ist trotzdem unberechtigt. Dies wird aus der späteren Vertiefung des Problems noch hervorgehen, einstweilen sei darauf hingewiesen, dass nur eine oberflächliche Schlussweise ihn als die notwendige Folgerung aus den bis jetzt dargelegten Prämissen betrachten kann, die vielmehr allein schon sein Gegenteil mehr als wahrscheinlich zu machen genügen. Sulla, der den Impuls zum Lustmord so gut kennt, hätte trotzdem nie einen Lustmord begangen, und zwar darum, weil in ihm selber ebenso viel anderes noch ist. Der wirkliche Lustmörder ist die Beute seines Antriebes. In seinem Dichter wirkt der ganze Reichtum seiner vielfältigen Anlage dem Reize entgegen. Er bewirkt, dass Sulla den Lustmörder viel besser als jeder wirkliche Lustmörder sich selbst kennen, dass er aber eben damit ihn erkennen wird, wenn die Verben, ich gebrauche das Wort Begabung, um dem Worte Genialität so oft als tunlich aus dem Wege zu gehen, und bezeichne mit ihm jene Veranlagung, deren höchste Steigerung Genialität ist. Begabung und Talent werden demnach hier streng auseinandergehalten. N. Begabung und Genialität 139 N. Suchung wirklich an ihn herantreten sollte, und damit steht er ihr bereits gegenüber, Aug in Auge, und kann sich ihrer erwehren. Auf diese Weise wird der verbrecherische Trieb in großen Menschen vergeistigt, zum Künstlermotiv wie bei Sulla, oder zur philosophischen Konzeption des Radikalbösen wie bei Kant, da umführt er ihn nicht zur verbrecherischen Tat. Aus der Fülle von Möglichkeiten, die in jedem bedeutenden Menschen vorhanden sind, ergeben sich nun wichtige Konsequenzen, welche zur Theorie der Hienieden, wie sie im vorigen Kapitel entwickelt wurde, zurückleiten. Was man in sich hat, bemerkt man eher, als was man nicht versteht, wäre dem anders, so gab es keine Möglichkeit, dass die Menschen miteinander verkehren könnten. Sie wissen meistens gar nicht, wie oft sie einander missverstehen. Dem Genie, das so viel mehr versteht als der Dutzendmensch, wird also auch mehr auffallen als diesem. Der Intrigant wird es leicht bemerken, wenn ein anderer ihm gleicht, der leidenschaftliche Spieler sofort wahrnehmen, wenn ein zweiter große Lust zum Spiele verrät, während dies den anderen, die anders sind, in den meisten Fällen lange entgeht, größer als der Art ja versiehst du dich besser, heißt es in Wagners Siegfried. Vom komplizierteren Menschen aber galt, dass er jeden Menschen besser verstehen könne als dieser sich selber, vorausgesetzt, dass er dieser Mensch ist und zugleich noch etwas mehr, genauer, wenn er diesen Menschen und dessen Gegenteil, alle beide, in sich hat. Die Zweiheit ist stets die Bedingung des Bemerkens und des Begreifens, fragen wir die Psychologie nach der kardinalsten Bedingung des Bewusstwerdens, der Abhebung, so erhalten wir zur Antwort, dass hierfür die notwendige Voraussetzung der Kontrast sei. Gäbe es nur ein einförmiges Grau, so hätte niemand ein Bewusstsein, geschweige denn einen Begriff von Farbe. Absolute Eintönigkeit eines Geräusches führt beim Menschen raschen Schlaf herbei. Zweiheit, das Licht, das die Dinge scheidet und unterscheidet, ist die Ursache des wachen Bewusstseins. Darum kann niemand sich selbst verstehen, wenn er auch sein ganzes Leben ununterbrochen über sich nachdächte, und in 140 die sexuellen Typen. Nimm er nur einen anderen, dem er zwar ähnlich, aber da er nicht ganz ist, sondern von dessen Gegenteil er ebenso viel in sich hat wie von ihm selbst. Denn in dieser Verteilung liegen die Verhältnisse für das Verstehen am günstigsten, der früher erwähnte Fall Kleisteins. Endgültig bedeutet also einen Menschen verstehen so viel als, ihn und sein Gegenteil in sich haben. Dass sich ganz allgemein stets Gegensatzpaare am selben Menschen zusammenfinden müssen, um ihm das Bewusstwerden auch nur eines Gliedes von jedem Paare zu gestatten. Dafür liefert die Lehre vom Farbensinn des Auges mehrere physiologische Beweise, von denen ich nur die bekannte Erscheinung erwähne, dass die Farbenblindheit sich immer auf beide Komplementärfarben erstreckt, der Rotblinde ist auch grünblind, und es gibt nur Blau-Gelb-Blinde und keinen Menschen, der Blau empfinden könnte, wenn er für Gelb unempfänglich wäre. Dieses Gesetz gilt im Geistigen überall, es ist das Grundgesetz alles Bewusstwerdens. Zum Beispiel wird, wer immer sehr zum Frohmut, auch zum Umschlag in Trübsinn eher veranlagt sein als ein stets gleichmäßig gestimmter, so mancher Melancholiker vermag sich nur durch eine gewaltsame Manie über Wasser zu halten, und wer für jederlei Feinheit und Subtilität so viel Sinn hat wie Shakespeare, wird auch die ungeschlachteste Derbheit, weil gleichsam als seine Gefahr, am sichersten empfinden und auffassen. Je mehr menschliche Typen und deren Gegensätze ein Mensch in seiner Person vereinigt, desto weniger wird ihm, da aus dem Verstehen auch das Bemerken folgt, entgehen, was die Menschen treiben und lassen, desto eher wird er durchschauen, was sie fühlen, denken und eigentlich wollen. Es gibt keinen genialen Menschen, der nicht ein großer Menschenkenner wäre, der bedeutende Mensch blickt einfacheren Menschen oft im ersten Augenblick bis auf den Grund, und ist nicht selten imstande, sie sofort völlig zu charakterisieren. Nun hat aber unter den meisten Menschen der eine für dies, der andere für jenes einen nur mehr oder minder einseitig entwickelten Sinn. Dieser kennt allein Begabung und Genialität. 141 ein Vögel und unterscheidet ihre Stimmen aufs Feinste, jene hat von früh auf einen liebevollen und sicheren Blick für die Pflanzen, der eine fühlt sich von den übereinander geschichteten tellurischen Sedimenten erschüttert und die Gestirne sind ihm wohl ein freundlicher Gruß, aber eben oft nicht mehr als ein solcher, Goethe, der andere erschauert ahnungsvoll ergeben unter der Kälte des nächtigen Fixsternhimmels, Kant, manch einer findet das Gebirge tot und fühlt sich gewaltig nur vom ewig bewegten Meere angesprochen, Berklin, ein zweiter kann zu dessen immerwährender Unruhe kein Verhältnis gewinnen und kehrt unter die erhabene Macht der Berge zurück, Nietzsche. So hat jeder Mensch, auch der einfachste, etwas in der Natur, zu dem es ihn hinzieht, und für das seine Sinne schärfer werden denn für alles Übrige. Wie sollte nun der genialste Mensch, der, im idealen Falle, diese Menschen alle in sich hat, mit ihrem Innenleben nicht auch ihre Beziehungen und Liebesneigungen zur Außenwelt in sich versammeln? So wächst denn in die Allgemeinheit nicht nur alles Menschlichen, sondern auch alles Natürlichen hinein, er ist der Mensch, der zu den meisten Dingen im intimsten Rapporte steht, dem das meiste auffällt, das wenigste entgeht, der das meiste versteht, und es am tiefsten versteht schon darum, weil er es mit den vielfältigsten Dingen zu vergleichen und von den zahlreichsten zu unterscheiden in der Lage ist, am besten zu messen und am besten zu begrenzen weiß. Dem genialen Menschen wird das meiste und all dies am stärksten bewusst. Darum wird zweifellos auch seine Sensibilität die feinste sein, dies darf man aber nicht, wie es, in offenbar einseitigem Hinblick auf den Künstler, geschehen ist, bloß zugunsten einer verfeinerten Sinnesempfindung, größere Sehschärfe beim Maler, oder beim Dichter, größere Hörschärfe beim Komponisten, Mozart, auslegen, das Maß der Genialität ist weniger in der Unterschiedsempfindlichkeit der Sinne, als in der des Geistes zu suchen, andererseits wird jene Empfindlichkeit oft auch mehr nach innen gekehrt sein. NSO ist das geniale Bewusstsein am weitesten entfernt vom heniden Stadium, es hat vielmehr die größte, grellste N,42 die sexuellen Typen. N Klarheit und Helle. Genialität offenbart sich hier bereits als eine Art höhere Männlichkeit. Und darum kann wenig genial sein. Dies ist die folgerechte Anwendung des im vorigen Kapitel gewonnenen Ergebnisses, das M bewusste lebe als W, auf den eigentlichen Ertrag des jetzigen Kapitels, dieses gipfelt in dem Satze, dass F Genialität identisch ist mit höherer, weil allgemeinerer Bewusstheit. Jenes intensivere Bewusstsein von allem wird aber selbst erst ermöglicht durch die enorme Zahl von Gegensätzen, die einem hervorragenden Menschen beisammen sind. Darum ist zugleich Universalität das Kennzeichen des Genies. Es gibt keine Spezialgenies, keine mathematischen C und keine musikalischen Genies, auch keine Schachgenies, sondern es gibt nur Universalgenies. Der geniale Mensch lässt sich definieren als derjenige, der alles weiß, ohne es gelernt zu haben. Unter diesem Alleswissen sind selbstverständlich nicht die Theorien und die Systematisierungen gemeint, welche die Wissenschaft an den Tatsachen vorgenommen hat, nicht die Geschichte des spanischen Erbfolgekrieges und nicht die Experimente über den Diamagnetismus. Aber nicht erst aus dem Studium der Optik erwächst dem Künstler die Kenntnis der Farben des Wassers bei trübem und heiterem Himmel, und es bedarf keiner Vertiefung in eine Charakterologie, um Menschen einheitlich zu gestalten. Denn je begabter ein Mensch ist, über desto mehr hat er immer selbstständig nachgedacht, zu desto mehr Dingen besitzt er ein persönliches Verhältnis. Die Lehre von den Spezialgenies, die es gestattet, Z. B. vom Musikgenie zu reden, das in allen anderen Beziehungen unzurechnungsfähig sei, verwechselt abermals Talent und Genie. Der Musiker kann, wenn er wahrhaft groß ist, in der Sprache, auf die ihn die Richtung seines besonderen Talentes weist, genauso universell sein, genauso die ganze innere und äußere Welt durchmessen wie der Dichter oder der Philosoph. Solch ein Genie war Beethoven. Und er kann in ebenso beschränkter Sphäre sich bewegen wie ein mittelmäßiger wissenschaftlicher oder künstlerischer Kopf, solch ein Begabung und Genialität 143 in Geist war Johann Strauss, den ein Genie nennen zu hören, uns merkwürdig berührt, so schöne Blüten eine lebhafte, aber sehr eng begrenzte Einbildungskraft in ihm auch getrieben haben mag. Es gibt, um nochmals darauf zurückzukommen, vielerlei Talente, aber es gibt nur eine Genialität, die ein beliebiges Talent wählen und ergreifen kann, um in ihm sich zu betätigen. Es gibt etwas, das allen genialen Menschen als Genialen gemeinsam ist, so sehr auch der große Philosoph vom großen Maler, der große Musiker vom großen Bildhauer, der große Dichter vom großen Religionsstifter sich sonst unterscheiden mögen. Das Talent, durch dessen Medium die eigentliche Geistesanlage eines Menschen sich offenbart, ist vielmehr Nebensache, als man gewöhnlich glaubt, und wird aus der großen Nähe, aus welcher kunstphilosophische Betrachtung leider so oft erfolgt, in seiner Wichtigkeit meist weit überschätzt. Nicht nur die Unterschiede in der Begabung, auch die Gemütsart und Weltanschauung kehren sich wenig an die Grenzen der Künste voneinander, diese werden übersprungen, und so ergeben sich dem vorurteilsfreieren Blick oft überraschende Ähnlichkeiten, er wird dann, statt innerhalb der Musikgeschichte, respektive der Geschichte der Kunst, der Literatur und Philosophie nach Analogien zu blättern, lieber ungescheut Z. B. Bach mit Kant vergleichen, Karl Maria V. Weber neben Eichendorff F. stellen, und Böcklin mit Homer zusammenhalten, und wenn so die Betrachtung reiche Anregung und große Fruchtbarkeit gewinnen kann, so wird das auch dem psychologischen Tiefblick schließlich zugute kommen, an dessen Mangel alle Geschichtsschreibung von Kunst wie von Philosophie am empfindlichsten krankt. Welche organischen und psychologischen Bedingungen es übrigens sind, die ein Genie entweder zum mystischen Visionär oder etwa zum großen Zeichner werden lassen, das muss als unwesentlich für die Zwecke dieser Schrift beiseite bleiben. Von jener Genialität aber, die, bei allen oft sehr tiefgehenden Unterschieden zwischen den einzelnen Genies, eine und dieselbe bleibt und, nach dem hier aufgestellten Begriffe, überall manifestiert werden kann, ist das weit ausgeschlossen. Wenn auch die Frage, ob es rein wissenschaftliche, und ob es bloß handelnde, nicht nur künstlerische und N144 die sexuellen Typen, philosophische Genies geben könne, erst in einem späteren Abschnitt zur Entscheidung gebracht werden soll, man hat allen Grund, vorsichtiger zu verfahren mit der Verleihung des Prädikates genial, als man dies bisher gewesen ist. Es wird sich noch deutlich zeigen, will man überhaupt vom Wesen der Genialität eine Vorstellung sich bilden und zu einem Begriffe derselben zu gelangen suchen, so muss die Frau als ungenial bezeichnet werden, und trotzdem wird niemand der Darstellung nachsagen dürfen, sie hätte im Hinblick auf das weibliche Geschlecht irgendeinen willkürlichen Begriff erst konstruiert und ihn nachträglich als das Wesen der Genialität hingestellt, um nur den Frauen keinen Platz innerhalb derselben einräumen zu müssen. Denn hier kann auf die anfänglichen Betrachtungen dieses Kapitels zurückgegriffen werden. Während die Frau der Genialität kein Verständnis entgegenbringt, außer einem, das sich eventuell an die Persönlichkeit eines noch lebenden Trägers knüpfte, hat der Mann jenes tiefe Verhältnis zu dieser Erscheinung an sich, das Carlyle in seinem noch immer so wenig verstandenen Buche Hero Worship, Heldenverehrung, genannt und so schön und hinreißend ausgemalt hat. In der Heldenanbetung des Mannes kommt abermals zum Ausdruck, dass Genialität an die Männlichkeit geknüpft ist, dass sie eine ideale, potenzierte Männlichkeit vorstellt. 1. Denn die Frau hat kein originelles, sondern ein ihr vom Manne verliehenes Bewusstsein. Sie lebt unbewusst, der Mann bewusst, am bewusstesten aber der Genius. N. Begabung, nicht Talent, und Geschlecht sind die beiden einzigen Dinge, die nicht vererbt werden, sondern unabhängig von der Erbmasse sind und gleichsam spontan zu entstehen scheinen. Schon diese Tatsache lässt erwarten, dass Genialität, beziehungsweise ihr Mangel, in einem Zusammenhang mit der Männlichkeit oder Weiblichkeit eines Menschen stehen müsse. N.V. Kapitel Begabung und Gedächtnis. Nun von der Henniden-Theorie auszugehen, sei folgende Beobachtung erzählt. Ich notierte gerade, halb mechanisch, die Seitenzahl einer Stelle aus einer botanischen Abhandlung, die ich später zu exzerpieren beabsichtigte, als ich etwas an Henniden-Lom dachte. Aber was ich da dachte, wie ich es dachte, was da an die Tür der Bewusstheit klopfte, dessen konnte ich mich schon im nächsten Augenblick trotz aller Anstrengung nicht entsinnen. Aber gerade darum ist dieser Fall, er ist typisch, besonders lehrreich. Je plastischer, je geformter ein Empfindungskomplex ist, desto eher ist er reproduzierbar. Deutlichkeit des Bewusstseins ist erste Bedingung der Erinnerung, der Intensität der Bewusstseinserregung ist das Gedächtnis an die Erregung proportional. Das wird mir unvergesslich bleiben, daran werde ich mein Lebtag denken, das kann mir nie mehr entschwinden, sagt ja der Mensch von Ereignissen, die ihn heftig aufgeregt haben, von Augenblicken, aus denen er um eine Einsicht klüger, um eine wichtige Erfahrung reicher geworden ist. Steht also die Reproduzierbarkeit der Bewusstseinsinhalte im geraden Verhältnis zu ihrer Gliederung, so ist klar, dass an die absolute Henide überhaupt keine Erinnerung möglich sein wird. In der Ahnung die Begabung eines Menschen mit der Artikulation seiner gesamten Erlebnisse wächst, so wird einer, je begabter er ist, desto eher an seine ganze Vergangenheit, an alles, was er je gedacht und getan, wie ein Inger, Geschlecht und Charakter. 10. Auflage EQN146 die sexuellen Typen. Gesehen und gehört, empfunden und gefühlt hat, sich erinnern können, mit desto größerer Sicherheit und Lebhaftigkeit wird er alles aus seinem Leben reproduzieren. Das universelle Gedächtnis an alles Erlebte ist darum das sicherste, allgemeinste, am leichtesten zu ergründende Kennzeichen des Genies. Es ist zwar eine verbreitete und besonders unter allen Kaffeehausliteraten beliebte Lehre, dass produktive Menschen, weil sie Neues schüfen, kein Gedächtnis hätten, aber offenbar nur, weil darin die einzige Bedingung der Produktivität liegt, die bei ihnen erfüllt ist. Denn freilich darf man diese große Ausdehnung und Lebendigkeit des Gedächtnisses beim genialen Menschen, die ich zunächst als eine Folgerung aus dem Systeme ganz dogmatisch einführe, ohne sie aus der Erfahrung neu zu begründen, nicht mit dem raschen Vergessen des gesamten gymnasialen Geschichtsstoffes oder der unregelmäßigen Verber des Griechischen widerlegen wollen. Es handelt sich um das Gedächtnis für das Erlebte, nicht um die Erinnerung an das Erlernte, was zu Prüfungszwecken studiert wird, davon wird immer nur der kleinste Teil behalten, jener Teil, welcher dem speziellen Talente des Schülers entspricht. So kann ein Zimmermaler ein besseres Gedächtnis für Farben haben als der größte Philosoph, der beschränkteste Philologe ein besseres Gedächtnis für die vor Jahren auswendig gelernten Aoriste als sein Kollege, der vielleicht ein genialer Dichter ist. Es verrät die ganze Jämmerlichkeit und Hilflosigkeit der experimentellen Richtung in der Psychologie, noch mehr aber die Unfähigkeit so vieler Leute, die, mit einem Arsenal von elektrischen Batterien und Sphygmographie und Trommeln im Rücken, gestützt auf die Größe als Exaktheit kleiner als ihre langweiligen Versuchsreihen, nun ein Rebus Psychologicis vor allen anderen gehört zu werden beanspruchen, dass sie das Gedächtnis der Menschen durch Aufgaben, wie das Erlernen von Buchstaben, Massive Eigenzahlen, zusammenhanglosen Worten prüfen können glauben. An das eigentliche Gedächtnis des Menschen, jenes Gedächtnis, welches in Betracht kommt, wenn ein Mensch die Summe seines Lebens zieht, reichen diese Versuche so in Begabung und Gedächtnis. 14. Ein wenig heran, dass man sich unwillkürlich zu der Frage gedrängt sieht, ob jene fleißigen Experimentatoren von der Existenz dieses anderen Gedächtnisses, ja eines psychischen Lebens überhaupt, etwas wissen. Jene Untersuchungen stellen die verschiedensten Menschen unter ganz uniformierende Bedingungen, denen gegenüber nie Individualität sich äußern kann, sie abstrahieren wie geflissentlich gerade vom Kern des Individuums, und behandeln es einfach als guten oder schlechten Registrierapparat. Es liegt ein großer Tiefblick darin, das im Deutschen Bemerken und Merken aus der nämlichen Wurzel gebildet ist. Nur was auffällt, von selbst, infolge angeborener Beschaffenheit, wird behalten. Wessen man sich erinnert, dafür muss ein ursprüngliches Interesse vorhanden sein, und wenn etwas vergessen wird, dann war die Anteilnahme an ihm nicht stark genug. Dem religiösen Menschen werden darum religiöse Lehren, dem Dichter Verse, dem Zahlenmystiker Zahlen am sichersten und längsten haften bleiben. Nun hier kann auf das vorige Kapitel in anderer Weise zurückgegriffen und die besondere Treue des Gedächtnisses bei hervorragenden Menschen noch auf einem zweiten Wege deduziert werden. Denn je bedeutender ein Mensch ist, desto mehr Menschen, desto mehr Interessen sind in ihm zusammengekommen, desto umfassender also muss sein Gedächtnis werden. Die Menschen haben im Allgemeinen durchaus gleich viel äußere Gelegenheit zu größer als perzipieren, aber die meisten aperzipieren von der unendlichen Menge nur einen unendlich kleinen Teil. Das Ideal von einem Genie müsste ein Wesen sein, dessen sämtliche Perzeptionen ebenso viele Aperzeptionen wären. Ein solches Wesen gibt es nicht. Es ist aber auch kein Mensch, der nie aperzipiert, sondern immer bloß perzipiert hätte. Schon darum muss es alle möglichen Grade der Genialität geben. 1. Zumindest ist kein männliches Wesen ganz ungenial. Aber auch vollkommene Genialität bleibt ein Ideal, es existiert kein Mensch ohne alle und kein Mensch mit universaler Aperzeption, als N, die aber mit dem Talente nichts zu schaffen haben. N10 N48 die sexuellen Typen. In welche man das vollkommene Genie weiter bestimmen könnte. Der Aperzeption als der Aneignung ist das Gedächtnis als der Besitz, seinem Umfang wie seiner Festigkeit nach, proportioniert. So führt denn auch eine ununterbrochene Stufenfolge vom ganz des kontinuierlichen, bloß von Augenblick zu Augenblick lebenden Menschen, dem kein Erlebnis etwas bedeuten könnte, weil es auf kein früheres sich würde beziehen lassen, einen solchen Menschen gibt es aber nicht, bis zum völlig kontinuierlich Lebenden, dem alles unvergesslich bleibt, so intensiv wirkt es auf ihn ein und wird von ihm aufgefasst. Und denn es ebenso wenig gibt, selbst das höchste Genie ist nicht in jedem Augenblicke seines Lebens genial. Eine erste Bestätigung dieser Anschauung von der notwendigen Verknüpfung zwischen Gedächtnis und Genialität, wie der Deduktion dieses Zusammenhanges, die hier versucht wurde, liegt in dem außerordentlichen, die Besitzer oft selbst verblüffenden Gedächtnis für scheinbar nebensächliche Umstände, für Kleinigkeiten, das begabtere Menschen auszeichnet. Bei der Universalität ihrer Veranlagung hat nämlich alles eine, ihnen selbst oft lange unbewusste, Bedeutung für sie. Und so bleiben sie hartnäckig an ihrem Gedächtnisse kleben, prägen sich diesem ganz von selbst unverlöschbar ein, ohne dass im Allgemeinen die geringste Mühe an die spezielle Erinnerung gewendet oder die Aufmerksamkeit in den Dienst dieses Gedächtnisses noch besonders gestellt würde. Darum könnte man, in einem erst später zu erhellenden tieferen Sinne, bereits jetzt den genialen Menschen als denjenigen bestimmen, der die Redensart nicht kennt, und weder sich selbst noch anderen gegenüber zu gebrauchen vermöchte, dies oder jenes Ereignis aus entlegener Zeit sei gar nicht mehr wahr. Es gibt vielmehr für ihn nichts, das ihm nicht mehr wahr wäre, auch wenn, ja vielleicht gerade weil er für alles, was im Laufe der Zeit anders geworden ist, ein deutlicheres Gefühl hat als alle anderen Menschen. Als das beste Mittel zur objektiven Prüfung der Begabung, der geistigen Bedeutung eines Menschen lässt Zipin Begabung und Gedächtnis. 149 Darum dies empfehlen, man sei längere Zeit mit ihm nicht beisammen gewesen und fang nun von dem letzten Zusammensein zu sprechen an, knüpfe das neue Gespräch an die Gegenstände des letzten. Man wird gleich zu Beginn gewahr werden, wie lebhaft er dieses aufgenommen, wie nachhaltig es in ihm fortgewirkt hat, und sehr bald sehen, wie treu er die Einzelheiten bewahrt hat. Wie vieles unbegabte Menschen aus ihrem Leben vergessen, das kann, wer Lust hat, zu seiner Überraschung und seinem Entsetzen nachprüfen. Es kommt vor, dass man mit ihnen vor wenigen Wochen stundenlang beisammen war, es ist ihnen nun entschwunden. Man kann Menschen finden, mit denen man vor einigen Jahren 8 oder 14 Tage lang, zufällig oder in bestimmten Angelegenheiten, sehr viel zu tun hatte, und die nach Ablauf dieser Zeit an nichts mehr sich zu erinnern vermögen. Freilich, wenn man ihnen durch genaue Darstellung alles dessen, worum es sich handelte, durch Wiederbelebung der Situation in allen ihren Details, zu Hilfe kommt, so gelingt es immer, falls diese Bemühung lange genug fortgesetzt wird, zuerst ein schwaches Aufleuchten des fast völlig Erloschenen und allmählich eine Erinnerung herbeizuführen. Solche Erfahrungen haben es mir sehr wahrscheinlich gemacht, dass die theoretisch immer zu machende Annahme, es gebe kein völliges Vergessen, sich auch empirisch, und zwar nicht bloß durch die Hypnose, nachweisen lassen dürfte, wenn man nur dem Befragten mit den richtigen Vorstellungen an die Hand zu gehen weiß. Es kommt also darauf an, dass man einem Menschen aus seinem Leben, aus dem, was er gesagt oder gehört, gesehen oder gefühlt, getan oder erlitten hat, möglichst wenig erzählen könne, das er nicht selbst weiß. Hiermit ist zum ersten Mal ein Kriterium der Begabung gefunden, welches leicht der Überprüfung von Seiten anderer zugänglich ist, ohne dass schon schöpferische Leistungen des Menschen vorliegen müssen. Wie vielfache Anwendung in der Erziehung es entgegengeht, mag unerörtert bleiben. Für Eltern und Lehrer dürfte es gleich wichtig sein. An 150 die sexuellen Typen. N vom Gedächtnisse der Menschen hängt, wie natürlich, auch das Maß ab, in welchem sie in der Lage sein werden, sowohl Unterschiede als Ähnlichkeiten zu bemerken. Am meisten wird diese Fähigkeit bei jenen entwickelt sein, in deren Leben immer die ganze Vergangenheit in die Gegenwart hineinreicht, bei denen alle Einzelmomente des Lebens zur Einheit zusammenfließen und aneinander verglichen werden. So kommen gerade sie am vernehmlichsten in die Gelegenheit, Gleichnisse zu gebrauchen, und zwar gerade mit dem Tertium Comparationis, auf das es eben ankommt, denn sie werden aus dem Vergangenen immer dasjenige herausgreifen, was die stärkste Übereinstimmung mit dem Gegenwärtigen aufweist, indem beide Erlebnisse, das Neue und das zum Vergleiche herangezogene Ältere, bei ihnen artikuliert genug dazu sind, um keine Ähnlichkeit und keinen Unterschied vor ihrem Auge zu verbergen, und darum eben auch, was längst vorbei ist, gegen den Einfluss der Jahre hier sich behaupten konnte. Nicht umsonst hat man daher die längste Zeit in dem Reichtum eines Dichters an schönen und vollkommenen Gleichnissen und Bildern einen besonderen Vorzug seiner Gattung erblickt, seine Lieblingsgleichnisse aus dem Homer, aus Shakespeare und Klopstock immer wieder aufgeschlagen oder bei der Lektüre mit Ungeduld erwartet. Heute, da Deutschland seit 150 Jahren zum ersten Mal ohne großen Künstler und ohne großen Denker ist, indes dafür bald niemand mehr aufzutreiben sein wird, der nicht größer als geschrieben hätte, heute scheint das ganz vorüber, man sucht nach derartigem nicht, man würde auch nichts finden. Eine Zeit, die in vagen, undeutlich schillernden Stimmungen ihr Wesen am besten ausgesprochen sieht, deren Philosophie in mehr als einem Sinne das Unbewusste geworden ist, zeigt zu offensichtlich, dass nicht ein wahrhaft Großer in ihr lebt, denn größer ist Bewusstsein, vor dem der Nebel des Unbewussten schwindet wie vor den Strahlen der Sonne. Gäbe ein einziger dieser Zeit ein Bewusstsein, wie gerne würde sie all ihre Stimmungskunst, deren sie sich heute noch berühmt, dahingehen, erst im vollen Bewusstsein, in welchem in das Erlebnis der Gegenwart alle Erlebnisse der Vergangenheit in größter Intensität hinein in Begabung und Gedächtnis. 151 Einspielen, findet Fantasie, die Bedingung des philosophischen wie des künstlerischen Schaffens, eine Stelle. Demgemäß ist es auch gar nicht wahr, dass die Frauen mehr Fantasie haben als die Männer. Die Erfahrungen, aufgrund deren man dem Weibe eine lebhaftere Einbildungskraft hat zusprechen wollen, entstammen sämtlich dem sexuellen Fantasieleben der Frauen, und die Folgerungen, die allein mit Recht herausgezogen werden könnten, gestatten eine Behandlung in diesem Zusammenhang noch nicht. Die absolute Bedeutungslosigkeit der Frauen in der Musikgeschichte lässt sich wohl noch auf weit tiefere Gründe zurückführen, Doch beweist sie zunächst den Mangel des Weibes an Fantasie. Denn zur musikalischen Produktivität gehört unendlich viel mehr Fantasie als selbst das männlichste Weib besitzt, viel mehr als zu sonstiger künstlerischer oder wissenschaftlicher Tätigkeit. Nichts Wirkliches in der Natur, nichts Gegebenes in der sinnlichen Empirie entspricht einem Tonbilde. Die Musik ist wie ohne Beziehungen zur Erfahrungswelt, es gibt keine Klänge, keine Akkorde, keine Melodien in der Natur, sondern hier hat erst der Mensch auch die letzten Elemente noch selbstständig zu erzeugen. Jede andere Kunst hat deutlichere Beziehungen zur empirischen Realität als sie, ja die ihr, was man auch dagegen sagen mag, verwandte Architektur betätigt sich bis zuletzt an einem Stoffe, obwohl sie mit der Musik die Eigenschaft teilt, dass sie, vielleicht sogar mehr noch als diese, von sinnlicher Nachahmung frei ist. Darum ist auch Baukunst eine durchaus männliche Sache, der weibliche Baumeister eine fast nur mitleidweckende Vorstellung. Endesgleichen rührt die verdummende Wirkung der Musik auf schaffende und ausübende Musiker, von der man öfter sprechen hört, besonders kommt hier die reine Instrumentalmusik in Betracht, nur davon her, dass noch der Geruch in dem Menschen mehr zur Orientierung in der Erfahrungswelt dienen kann als der Inhalt eines musikalischen Werkes. Und eben diese gänzliche Abwesenheit aller Beziehungen zur Welt, die wir sehen, tasten, riechen können, macht die Musik nicht besonders geeignet für Äußerungen weiblichen Wesens. Zu N152 die sexuellen Typen. Wenngleich erklärt diese Eigenart seiner Kunst, warum der schöpferische Musiker der Fantasie im allerhöchsten Grade bedarf und warum der Mensch, welchem Melodien einfallen, ja vielleicht gegen sein Sträuben zuströmen, noch viel mehr Gegenstand des Staunens seitens der anderen Menschen wird als der Dichter oder der Bildhauer. Die Größe als weibliche Fantasie muss wohl eine von der männlichen gänzlich verschiedene sein, wenn es ihre ungeachtet keine Musikerin gibt, welche für die Musikgeschichte auch nur so weit in Betracht käme, wie etwa Angelika Kauffmann für die Malerei. Wo irgendes deutlich auf kraftvolle Formung ankommt, haben die Frauen nicht die kleinste Leistung aufzuweisen, nicht in der Musik und nicht in der Architektur, nicht in der Plastik und nicht in der Philosophie. Wo in vagen und weichen Übergängen des Sentiments noch ein wenig Wirkung erzielt werden kann, wie in Malerei und Dichtung, wie in einer gewissen verschwommenen Pseudomystik und Theosophie, dort haben sie noch am ehesten ein Feld ihrer Betätigung gesucht und gefunden. Der Mangel an Produktivität auf jenen Gebieten hängt also auch zusammen mit der Undifferenziertheit des psychischen Lebens im Weibe. Namentlich in der Musik kommt es auf das denkbar artikulierteste Empfinden an. Es gibt nichts Bestimmteres, nichts Charakteristischeres, nichts Eindringlicheres als eine Melodie, nichts, was unter jeder Verwischung stärker litte. Deshalb erinnert man sich an Gesungenes umso viel leichter als an Gesprochenes, an die Arien immer besser als an die Rezitativen, und kostet der Sprechgesang dem Wagner-Sänger so viel Studium. Denn hier musste darum länger verweilt werden, weil in der Musik nicht wie anderswo die Ausrede der Frauenrechtler und RechtlerInnen gilt, der Zugang zu ihr sei den Frauen zu kurze Zeit erst freigegeben, als dass man schon reife Früchte von ihnen fordern dürfe. Sängerinnen und VirtuosInnen hat es immer, bereits im klassischen Altertum, gegeben. Und doch noch die schon früher häufige Übung, Frauen malen und zeichnen zu lassen, hat bereits seit etwa 200 Jahren in erheblicher Begabung und Gedächtnis. 153 ein erlicierter Maße sich gesteigert. Man weiß, wie viele Mädchen heute ohne Not zeichnen und malen lernen. Also auch hier ist lange schon kein engherziger Ausschluss mehr wahrzunehmen, äußere Möglichkeiten wären reichlich vorhanden. Wenn trotzdem so wenige Malerinnen für eine Geschichte der Kunst ernsthaft etwas bedeuten können, so dürfte es an den inneren Bedingungen gebrechen. Die weibliche Malerei und Kupferstecherei kann eben für die Frauen nur eine Art eleganterer, luxuriöse Handarbeit bedeuten. Dabei scheint ihnen das sinnliche, körperliche Element der Farbe eher erreichbar als das geistige, formale der Linie, und dies ist ohne Zweifel der Grund, dass zwar einige Malerinnen, aber noch keine Zeichnerin von Ansehen bekannt geworden ist. Die Fähigkeit, einem Chaos Form geben zu können, ist eben die Fähigkeit des Menschen, dem die allgemeinste Apperzeption das allgemeinste Gedächtnis verschafft. Sie ist die Eigenschaft des männlichen Genies. Nicht beklage es, dass ich mit diesem Worte Genie, genial immerfort operieren muss, welches, wie erst von einem bestimmten jährlichen Einkommen ab an den Staat eine gewisse Steuer zu zahlen ist, die Genies als eine bestimmte Kaste streng abgrenzt von jenen, die es gar nicht sein sollen. Die Bezeichnung Genie hat vielleicht gerade ein Mann erfunden, der sie selbst nur in recht geringem Maße verdiente, den größeren wird das Genie sein wohl zu selbstverständlich vorgekommen sein, sie werden wahrscheinlich lang genug gebraucht haben, um einzusehen, dass man überhaupt auch nicht genial sein könne. Wie denn Pascal außerordentlich treffend bemerkt, je origineller ein Mensch sei, für desto origineller halte er auch die anderen. Womit man Goethes Wort vergleiche, vielleicht vermag nur der Genius den Genius ganz zu verstehen. Es gibt vielleicht nur sehr wenige Menschen, die gar nie in ihrem Leben genial gewesen sind. Wenn doch, so hat es ihnen vielleicht nur an der Gelegenheit gemangelt, an der großen Leidenschaft, an dem großen Schmerz. Sie hätten nur einmal etwas intensiv genug zu erleben brauchen, allerdings ist die Fähigkeit des Erlebens etwas zunächst sub-N154 die sexuellen Typen. NJLKTIV bestimmt es, und sie wären damit, wenigstens vorübergehend, genial gewesen. Das Dichten während der ersten Liebe gehört Z. B. Ganz hier. Und wahre Liebe ist völlig Zufallssache. Man darf schließlich auch nicht verkennen, dass ganz einfache Menschen in großer Erregung, im Zorn über irgendeine Niedertracht, Worte finden, die man ihnen nie zugetraut hätte. Der größte Teil dessen, was man gemeinhin Ausdrücken nennt, in Kunst wie in prosaischer Rede, beruht aber, wenn man sich des früher über den Prozess der Klärung Bemerkten erinnert, darauf, dass ein Individuum, das begabtere, Inhalte geklärt, gegliedert aufweist zu einer Zeit, wo das andere, minder hochveranlagte, sie noch im Henidenstadium oder in einem sich nahe daran schließenden besitzt. Der Verlauf der Klärung wird durch den Ausdruck, welcher einem zweiten Menschen gelungen ist, ungemein abgekürzt, und daher das Lustvolle, auch wenn wir andere einen größer als guten Ausdruck finden sehen. Erleben zwei Ungleichbegabte dasselbe, so wird bei dem Begabteren die Intensität groß genug sein, dass etwa die Sprechschwelle 1 erreicht wird. Im anderen aber wird der Klärungsprozess hierdurch nur erleichtert. Wenn wäre wirklich, wie die populäre Ansicht glaubt, das Genie vom nicht genialen Menschen durch eine dicke Wand getrennt, die keinen Ton aus einem Reiche in das andere dringen ließe, so müsste jedes Verständnis der Leistungen des Genies dem nicht genialen Menschen völlig verschlossen sein, und dessen Werke könnten auf ihn auch nicht den leisesten Eindruck hervorbringen. Alle Kulturhoffnungen vermögen demnach nur auf die Forderung sich zu gründen, dass dem nicht so sei. Und es ist auch nicht so. Der Unterschied liegt in der geringeren Intensität des Bewusstseins, er ist ein quantitativer, kein prinzipieller, qualitativer Punkt 2n, Ausdruck von Herrn Dr. H. Svoboda in Wien. N2, sehr wesentlich ist hingegen der geniale Augenblick vom Nicht-Genialen psychologisch geschieden, auch in einem und demselben Menschen. N Begabung und Gedächtnis. 155 nun gekehrt aber hat es recht wenig Sinn, jüngeren Leuten die Äußerung einer Meinung darum zu verweisen und ihr Wort darum geringer zu werten, weil sie weniger Erfahrung hätten als ältere Personen. Es gibt Menschen, die wohl 1000 Jahre und darüber leben könnten, ohne eine einzige Erfahrung gemacht zu haben. Nur unter Gleichbegabten hätte jene Rede einen guten Sinn und eine volle Berechtigung. Denn während der geniale Mensch schon als Kind ein intensiveres Leben führt als alle anderen Kinder, während ihm, je bedeutender er ist, an eine desto frühere Jugend auch ein Entsinnen möglich ist, ja in extremen Fällen schon vom dritten Jahre seiner Kindheit angefangen ihm die vollständige Erinnerung von seinem ganzen Leben stets gegenwärtig bleibt, datieren die anderen Menschen ihre erste Jugenderinnerung erst von einem viel späteren Zeitpunkt. Ich kenne welche, deren früheste Reminiszenz überhaupt in ihr achtes Lebensjahr fällt, die von ihrem ganzen vorherigen Leben nichts wissen, als was ihnen erzählt wurde, und es gibt sicherlich viele, bei denen dieses erste intensive Erlebnis noch weit später anzusetzen ist. Ich will nicht behaupten und glaube es auch gar nicht, dass man die Begabungen zweier Menschen ganz ausnahmslos danach allein bereits gegeneinander abschätzen könne, wenn dieser vom fünften, jener erst vom 12. Jahre an sich an alles erinnert, die früheste Jugenderinnerung des einen in den 14. Monat nach seiner Geburt fällt, die des zweiten erst in sein drittes Lebensjahr. Aber im Allgemeinen und außerhalb zu enger Grenzen wird man die angegebene Regel wohl immer zutreffen sehen. Denn vom Zeitpunkt der ersten Jugenderinnerung verfließt gewiss auch beim hervorragenden Menschen noch immer eine längere oder kürzere Strecke bis zu jenem Moment, von welchem an er an alles sich erinnert, jenem Tage, von dem an er eben endgültig zum Genie geworden ist. Die meisten Menschen hingegen haben den größten Teil ihres Lebens einfach vergessen, ja viele wissen oft nur, dass kein anderer Mensch für sie gelebt hat die ganze Zeit hindurch. Aus ihrem ganzen Leben sind ihnen nur bestimmte Augenblicke, einzelne N156 sexuellen Typen. N-feste Punkte, markante Stationen gegenwärtig. Wenn man sie sonst um etwas fragt, so wissen sie nur, das heißt sie rechnen es sich in der Geschwindigkeit aus, dass in dem und dem Monat sie so alt waren, diese oder jene Stellung bekleideten, da oder dort wohnten und so viel Einkommen hatten. Hat man vor Jahren zusammen mit ihnen etwas erlebt, so kann es nun unendliche Mühe kosten, das Vergangene in ihnen zur Auferstehung zu bringen. Man mag in solchem Falle einen Menschen mit Sicherheit für unbegabt erklären, man ist zumindest befugt, ihn nicht für hervorragend zu halten. Die Aufforderung zu einer Selbstbiografie brächte die ungeheure Mehrzahl der Menschen in die peinlichste Verlegenheit, können doch schon die wenigsten Rede stehen, wenn man sie fragt, was sie gestern getan haben. Das Gedächtnis der meisten ist eben ein bloß sprungweises, gelegentlich assoziatives. Im genialen Menschen dauert ein Eindruck, den er empfangen hat. Ja, eigentlich steht nur er überhaupt unter Eindrücken. Damit hängt zusammen, dass wohl alle hervorragenden Menschen, wenigstens zeitweise, an fixen Ideen leiden. Der psychische Bestand der Menschen mit einem System von eng aneinander benachbarten Glocken verglichen, so gilt für den gewöhnlichen Menschen, dass jeden nur klingt, wenn die andere an sie mit ihren Schwingungen stößt, und nur auf ein paar Augenblicke, für das Genie, das eine einzige, angeschlagen, gewaltig ausschwingt, nicht leise tönt, sondern voll, das ganze System mitbewegt, und nachhalt, oft das ganze Leben lang. Da diese Art der Bewegung aber oft in Folge gänzlich geringfügiger, ja lächerlicher Anstöße beginnt, und manches Mal gleich intensiv in unerträglicher Weise wochenlang zäh beharrt, so liegt hierin wirklich eine Analogie zum Wahnsinn. Aus verwandten Gründen ist auch Dankbarkeit so ziemlich die seltenste Tugend unter den Menschen. Sie merken sich wohl manches Mal, wie viel man ihnen geliehen hat, aber in die Not, in der sie waren, in die Befreiung, die ihnen wurde, mögen und können sie sich nicht mehr zurückdenken. Er führt Mangel an Gedächtnis sicher zum Undank, so genügt ein Begabung und Gedächtnis. 157 in der Ennach selbst ein vorzügliches Gedächtnis allein noch nicht, um einen Menschen dankbar zu machen. Dazu ist eine spezielle Bedingung mehr erforderlich, deren Erörterung nicht hier gehört. Aus dem Zusammenhang von Begabung und Gedächtnis, der so oft verkannt und verleugnet worden ist, weil man ihn nicht dort suchte, wo er zu finden gewesen wäre, in der Rückerinnerung an das eigene Leben, lässt sich noch eine weitere Tatsache ableiten. Ein Dichter, der seine Sachen hat schreiben müssen, ohne Absicht, ohne Überlegung, ohne erst zur eigenen Stimmung das Pedal zu treten, ein Musiker, den der Moment des Komponierens überfallen hat, so dass er wider Willen zu schaffen genötigt war, sich nicht wehren konnte, selbst wenn er lieber Ruhe und Schlaf gewünscht hätte, ein solcher wird, was in diesen Stunden geboren wurde, all das, was nicht auch nur im Kleinsten gemacht ist, sein ganzes Leben lang im Kopfe tragen. Ein Komponist, der keines seiner Lieder und keinen seiner Sätze, ein Dichter, der keines seiner Gedichte auswendig kennt, und zwar ohne sie, wie der Sixtus Beckmesser von Hans Sachs sich vorstellt, er ist recht gut memoriert zu haben, der hat, das kann man sicher sein, auch nie etwas wahrhaft Bedeutendes hervorgebracht. Und bevor nun die Anwendung dieser Aufstellungen auf das Problem der geistigen Geschlechtsunterschiede versucht werde, ist noch eine Unterscheidung zu treffen zwischen Gedächtnis und Gedächtnis. Die einzelnen zeitlichen Momente seines Lebens sind nämlich dem begabten Menschen in der Erinnerung nicht als diskrete Punkte gegeben, nicht als durchaus getrennte Situationsbilder, nicht als verschiedene Individuen von Augenblicken, deren jeder einen bestimmten, von dem des nächsten, wie die Zahl 1 von der Zahl 2, getrennten Index aufweist. Die Selbstbeobachtung ergibt vielmehr, dass allem Schlafe, aller Bewusstseinssänge, allen Erinnerungslücken zum Trotz sie die einzelnen Erlebnisse in ganz rätselhafter Weise zusammengefasst erscheinen. Die Geschehnisse folgen nicht aufeinander wie die Ticklotte einer Uhr, sondern sie laufen alle in einen einheitlichen Fluss in 158 die sexuellen Typen. N zusammen, indem es keine Diskontinuität gibt. Beim ungenialen Menschen sind dieser Momente, die aus der ursprünglich diskreten Mannigfaltigkeit so zum geschlossenen Kontinuum sich vereinigen, nur wenige, ihr Lebenslauf gleicht einem Bächlein, keinem mächtigen Strom, in den, wie beim Genie, aus weitestem Gebiete alle Wässerlein zusammengeflossen sind. Aus dem, heißt das, vermöge der universalen Aperzeption kein Erlebnis ausgeschaltet, in den vielmehr alle einzelnen Momente aufgenommen, rezipiert sind. Diese eigentliche Kontinuität, die den Menschen erst ganz dessen vergewissern kann, dass er lebt, dass er da, dass er auf der Welt ist, allumfassend beim Genius, auf wenige wichtige Momente beschränkt beim Mittelmäßigen, fehlt gänzlich beim Weibe. Dem Weibe bietet sich, wenn es rückschauend, rückfühlend sein Leben betrachtet, dieses nicht unter dem Aspekt eines unaufhaltsamen, nirgends unterbrochenen Drängens und Strebens dar, es bleibt vielmehr immer nur an einzelnen Punkten hängen. In was für Punkte sind das? Es können nur diejenigen sein, für welche wer ihrer Natur nach ein Interesse hat. Worauf dieses Interesse ihrer Konstitution ausschließlich geht, wurde im zweiten Kapitel zu erwägen begonnen. Wer sich an dessen Ergebnisse erinnert, den wird die folgende Tatsache nicht überraschen, NW verfügt überhaupt nur über eine Klasse von Erinnerungen. Es sind die mit dem Geschlechtstrieb und der Fortpflanzung zusammenhängenden. An den Geliebten und an den Bewerber, an die Hochzeitsnacht, an jedes Kind wie an ihre Puppen, an die Blumen, die sie auf jedem Balle bekommen, Zahl, Größe und Preis der Bouquets, an jedes Ständchen, das sie gebracht, an jedes Gedicht, das, wie sie sich einbildet, auf sie geschrieben wurde, an jeden Ausspruch des Mannes, der imponiert hat, vor allem aber, mit einer Genauigkeit, die ebenso verächtlich ist als sie unheimlich berührt, an jedes Kompliment ohne Ausnahme, das ihr im Leben gemacht wurde. N. Der Ass ist alles, woran das echte Weib aus seinem Leben sich erinnert. N. Begabung und Gedächtnis. 159 N. Was aber ein Mensch nie vergisst, und was er sich nicht merken kann, das ermöglicht am besten die Erkenntnis seines Wesens, seines Charakters. Es wird später noch genauer als jetzt zu untersuchen sein, worauf es deutet, dass W. gerade diese Erinnerungen hat. Großer Aufschluss ist gerade von der unglaublichen Treue zu erwarten, mit welcher die Frauen an alle Huldigungen und Schmeicheleien, an sämtliche Beweise der Galanterie sich erinnern, die ihnen seit frühester Kindheit entgegengebracht worden sind. Was man gegen die hiermit vollzogene Einschränkung des weiblichen Gedächtnisses auf den Bereich der Sexualität und des Gattungslebens einwenden kann, ist mir natürlich klar, ich muss darauf gefasst sein, alle Mädchenschulen und sämtliche Ausweise aufmarschieren zu sehen. Diese Schwierigkeiten können indes erst später behoben werden. Hier möchte ich nur dies nochmals zu bedenken geben, dass es bei allem Gedächtnis, welches für die psychologische Erkenntnis der Individualität ernstlich in Frage käme, um Gedächtnis für Erlerntes nur dort sich handeln könnte, wo Erlerntes wirklich Erlebtes wäre. Das ist im psychischen Leben der Frauen an Kontinuität, die hier nur als ein nicht zu übersehendes psychologisches Faktum, sozusagen im Anhang der Gedächtnislehre, nicht als spiritualistische oder idealistische dies eingeführt wurde, gebricht, dem kann erst weiter unten eine Beleuchtung, dem Wesen der Kontinuität nur in Stellungnahme zu dem umstrittensten Probleme aller Philosophie und Psychologie eine Ergründung werden. Als Beweis für jenen Mangel will ich vorläufig nichts anführen als die oft bestaunte, von Lotze ausdrücklich hervorgehobene Tatsache, dass die Frauen sich viel leichter in neue Verhältnisse fügen und sich ihnen eher akkommodieren als die Männer, denen man den Parvenu noch lange anmerkt, wenn kein Mensch mehr die bürgerliche von der adligen, die in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsene von der Patrizierstochter auseinanderzukennen vermag. Doch muss ich auch hierauf später noch ausführlich zurückkommen. Übrigens wird man nun begreifen, warum, wenn nicht Eitelkeit, Tratschsucht oder Nachahmungslust dazu treibt N160 die sexuellen Typen. N nur bessere Menschen Erinnerungen aus ihrem Leben niederschreiben, und wie ich hierin eine Hauptstütze des Zusammenhanges von Gedächtnis und Begabung erblicke. Nicht als ob jeder geniale Mensch auch eine Autobiografie abfassen würde, um zur Selbstbiografie zu schreiten, dazu sind noch gewisse spezielle, sehr tiefliegende psychologische Bedingungen nötig. Aber umgekehrt ist die Abfassung einer vollständigen Selbstbiografie, wenn sie aus originärem Bedürfnis heraus erfolgt, stets ein Zeichen eines höheren Menschen. Denn gerade im wirklich treuen Gedächtnis liegt auch die Wurzel der Pietät. Ein bedeutender Mensch, vor das Ansinnen gestellt, seine Vergangenheit um irgendwelche äußere materielle oder innere hygienische Vorteile willen preiszugeben, würde es zurückweisen, auch wenn ihm die größten Schätze der Welt, ja das Glück selbst, fürs Vergessen in Aussicht gestellt würden. Der Wunsch nach dem Trank aus dem Ledestrom ist ein Zug mittlerer und minderer Naturen. Und mag ein wahrhaft hervorragender Mensch nach dem Goetheschen Worte gegen eben abgelegte eigene Irrtümer sehr streng und heftig auch dort sein, wo er andere an ihnen festhalten sieht, so wird er doch sein vergangenes Tun und Lassen nie belächeln, über seine frühere Denk- und Lebensweise sich niemals lustig machen. Die heute so sehr ins Kraut geschossenen Überwinder verdienen rechtens alles andere eher denn diesen Namen, Menschen, die anderen spöttisch erzählen, was sie einst alles geglaubt, und wie sie all das überwunden hätten, denen war es mit dem Alten nicht ernst, denen ist am Neuen ebenso wenig gelegen. Ihnen kommt es immer nur auf die Instrumentation, nie auf die Melodie an. Kein Stadium von all den Überwundenen war wirklich in ihrem Wesen tief gegründet. Dagegen beobachte man, mit welch weihevoller Sorgfalt große Männer in ihren Selbstbiografien selbst den scheinbar geringfügigsten Dingen einen Wert beilegen, denn für sie ist Gegenwart und Vergangenheit gleich, für jene keine von beiden war. Der hervorragende Mensch fühlt, wie alles, auch das Kleinste, Nebensächlichste, in seinem Leben eine Wichtigkeit gewonnen, wie es ihm zu seiner Entwicklung mitverholfen hat, und da in Begabung und Gedächtnis. 161 einher die außerordentliche Pietät seiner Memoiren. Und eine solche Autobiografie wird sicherlich nicht etwa auf einmal, einem anderen Einfall vergleichbar, unvermittelt niedergehe, schrieben, der Gedanke hierzu entsteht in ihm nicht plötzlich, sie ist für den großen Menschen, der eine schreibt, sozusagen immer fertig. Gerade weil das bisherige Leben ihm immer ganz gegenwärtig ist, darum empfindet er seine neuen Erlebnisse als für ihn bedeutsam, darum hat er und eigentlich nur er ein Schicksal. Und davon rührt es zunächst auch her, dass gerade die bedeutendsten Menschen immer viel abergläubischer sein werden als mittelmäßige Köpfe. Man kann also zusammenfassend sagen, nein Mensch ist umso bedeutender, je mehr alle Dinge für ihn bedeuten. Im Laufe der ferneren Untersuchung wird diesem Satze, außer der Universalität der verständnisvollen Beziehung und der erinnernden Vergleichung, noch ein tieferer Sinn allmählich unterlegt werden können. Denn wie das in diesen Hinsichten mit dem Weib besteht, ist nicht schwer zu sagen. Das echte Weib kommt nie zum Bewusstsein eines Schicksals, seines Schicksals. Das Weib ist nicht heroisch, denn es kämpft höchstens für seinen Besitz, und es ist nicht tragisch, denn sein Los entscheidet sich mit dem Lose dieses Besitzes. Da das Weib ohne Kontinuität ist, kann es auch nicht pietätvoll sein. In der Tat ist Pietät eine durchaus männliche Tugend. Pietätvoll ist man zunächst gegen sich, und Pietät gegen sich Bedingung aller Pietät gegen andere. Aber eine Frau kostet es recht wenig Überwindung, über ihre Vergangenheit den Stab zu brechen. Wenn das Wort Ironie am Platze wäre, so könnte man sagen, dass nicht leicht ein Mann sein Vergangenes selbst so ironisch und überlegen betrachten wird, wie die Frauen dies oftmals, nicht nur nach der Hochzeitsnacht, zu tun pflegen. Es wird sich noch Gelegenheit finden, darauf hinzuweisen, wie die Frauen eigentlich das Gegenteil von all dem wollen, dessen Ausdruck die Pietät ist. Was endlich die Pietät der Witwen anlangt, doch von diesem Gegenstande will ich lieber schweigen. Und der Aberglaube der Frauen schließlich ist psychologisch in W.Einringer, Geschlechter und Charakter 10. Auflage 11 N162 die sexuellen Typen. Nein, durchaus andere als der Aberglaube hervorragender Männer. In der A's Verhältnis zur eigenen Vergangenheit, wie es in der Pietät zum Ausdrucke kommt und auf dem kontinuierlichen Gedächtnis beruht, das selbst wieder nur durch die Aperzeption ermöglicht ist, lässt sich noch in weiteren Zusammenhängen zeigen und zugleich tiefer analysieren. Damit nämlich, ob ein Mensch überhaupt ein Verhältnis zu seiner Vergangenheit hat oder nicht, hängt es außerordentlich innig zusammen, ob er ein Bedürfnis nach Unsterblichkeit fühlen oder ob ihn der Gedanke des Todes gleichgültig lassen wird. In der A's Unsterblichkeitsbedürfnis wird zwar heute recht allgemein sehr schäbig und von oben herab behandelt. Das Problem, das aus ihm erwächst, macht man sich nicht etwa bloß als ein ontologisches, sondern auch als ein psychologisches schmachvoll leicht. Der eine will es, zugleich mit dem Glauben an die Seelenwanderung, damit erklärt haben, dass in vielen Menschen Situationen, in welche sie sicherlich zum ersten Mal geraten sind, das Gefühl erwecken, als hätten sie dieselben schon einmal durchlebt. Die andere, heute allgemein adoptierte Ableitung des Unsterblichkeitsglaubens aus dem Seelenkult, wie sie sich bei Tyler, Spencer, Avenarius findet, wäre von jedem anderen Zeitalter als dem der experimentellen Psychologie a priori zurückgewiesen worden. Es sollte doch, meine ich, jedem Denkenden völlig unmöglich erscheinen, dass etwas, woran so vielen Menschen gelegen, wofür so gekämpft und gestritten worden ist, bloß das letzte Schlussglied eines Syllogismus bilden könnte, dessen Prämisse etwa die nächtlichen Traumerscheinungen Verstorbener gewesen wären. Und welche Phänomene zu erklären ist wohl jene felsenfeste Meinung von ihrem Weiterleben nach dem Tode ersonnen worden, die Goethe, die Bach gehabt haben, auf welches Pseudoproblem lässt sich das Unsterblichkeitsbedürfnis zurückführen, das aus Beethovens letzten Sonaten und Quartetten zu uns spricht. Der Wunsch nach der persönlichen Fortdauer muss gewaltigeren Quellen entströmt sein als jenen rationalistischen Springbrunnen. Endbegabung und Gedächtnis. 163. Dieser tiefere Ursprung hängt mit dem Verhältnisse des Menschen zu seiner Vergangenheit lebhaft zusammen. Im Sich-Fühlen und Sich-Sehen in der Vergangenheit liegt ein mächtiger Grund des Sich-Weiter-Fühlen, Sich-Weiter-Sehen-Wollens. Wem seine Vergangenheit wert ist, wer sein Innenleben, mehr als sein körperliches Leben, hochhält, der wird es auch an den Tod NRCHT hingeben wollen. Daher tritt primäres, originelles Unsterblichkeitsbedürfnis bei den größten Genien der Menschheit, den Menschen mit der reichsten Vergangenheit, am stärksten, am nachhaltigsten auf. Dass dieser Zusammenhang der Unsterblichkeitsforderung mit dem Gedächtnis wirklich besteht, erhält daraus, was Menschen, die aus Todesgefahr errettet werden, von sich übereinstimmend aussagen. Sie durchleben nämlich, wenn sie auch sonst nie viel an ihre Vergangenheit gedacht haben, nun plötzlich auf einmal mit rasender Geschwindigkeit ihre ganze Lebensgeschichte nochmals, und erinnern sich innerhalb weniger Sekunden an Dinge, welche jahrzehntelang ihnen nicht ins Bewusstsein zurückgekommen sind. Denn das Gefühl dessen, was ihnen bevorsteht, bringt, abermals vermöge des Kontrastes, all das ins Bewusstsein, was nun für immer vernichtet werden soll. Denn wir wissen ja sehr wenig über die geistige Verfassung Sterbender. Es gehört auch ein mehr als gewöhnlicher Mensch dazu, um zu erkennen, was in einem Sterbenden vorgeht. Andererseits sind Verscheidende aus den dargelegten Gründen gerade von besseren Menschen meistens gemieden. Aber es ist wohl gänzlich unrichtig, die an so vielen Todkranken plötzlich auftretende Religiosität nur auf die bekannte Erwägung vielleicht doch, sicher ist sicher zurückzuführen, und sehr oberflächlich, anzunehmen, Bloß die sonst nie beachtete tradierte Höllenlehre gewinnen und plötzlich gerade in der Todesstunde so viel Kraft, dass es dem Menschen unmöglich werde, mit einer Lüge zu sterben. Denn dies ist das Wichtigste. Warum fühlen Menschen, die ein durch uns durch verlogenes Leben enden? Ich wage auch daran zu erinnern, wie häufig reine Wissenschaftler erst knapp vor dem Tode mit religiösen und metaphysischen Problemen sich beschäftigen. Newton, Gauss, Riemann, Wilhelm Weber, NFNESZ4, die sexuellen Typen geführt haben, nun plötzlich den Drang nach der Wahrheit? Und warum macht es auch auf denjenigen, der nicht an Strafen im Jenseits glaubt, einen so entsetzlichen Eindruck, wenn er vernimmt, ein Mensch sei mit einer Lüge, mit einer unbereuten Schlechtigkeit verschieden? Warum hat beides, sowohl die Verstocktheit bis zum Schlüsse, als auch die Umkehr vor dem Tode, die Dichter so oft mächtig gereizt? Die Frage nach der Größe als Euthanasie der Atheisten, die man im 18. Jahrhundert so häufig aufwarf, ist also keine ganz sinnlose, und nicht bloß ein historisches Kuriosum, als welches sie von Friedrich Albert Lange behandelt wurde. Ich erwähne dies alles nicht allein, um eine Möglichkeit zu erörtern, welche kaum der Rang einer Vermutung zukommt. Undenkbar nämlich scheint es mir, da viel mehr Menschen genial sind, als es Genies gibt, nicht zu sein, dass die quantitative Differenz in der Begabung vor allem an dem Zeitpunkt zum Ausdruck komme, in welchem die Menschen zum Genie werden. Für eine größere Anzahl fiele dieser Augenblick mit ihrem natürlichen Tode zusammen. Wurden wir schon früher dahin geführt, die genialen Menschen nicht etwa, wie die Steuerzahler von einem bestimmten jährlichen Einkommen ab, als von allen anderen Menschen durch eine scharfe Grenze getrennt anzusehen, so vereinigen sich diese neuen Betrachtungen mit jenen alten. Und ebenso wie die erste Kindheitserinnerung des Menschen nicht mit einem, den früheren Lauf der Dinge unterbrechenden, äußeren Ereignis verknüpft ist, sondern plötzlich, unscheinbar, infolge einer inneren Entwicklung, für jeden früher oder später ein Tag kommt, an welchem das Bewusstsein so intensiv wird, dass eine Erinnerung bleibt, und von nun an, je nach der Begabung, mehr oder weniger zahlreiche Erinnerungen beharren, ein Faktum, das allein die ganze moderne Psychologie umstößt. So bedürfte es bei den verschiedenen Menschen verschieden vieler Stöße, um sie zu Genialen zu machen. Und nach der Zahl dieser Bewusstseinsstöße, deren letzte in der Todesstunde erfolgte, wären die Menschen ihre Begabung gemäß zu klassifizieren. Bei dieser Gelegenheit will ich noch darauf hin in Begabung und Gedächtnis. IS-5 einweisen, wie falsch die Lehre der heutigen Psychologie ist, für die das menschliche Individuum eben nur wie ein besserer Registrierapparat in Betracht kommt und keinerlei von innen kommende, ontogenetische geistige Entwicklung besitzt, das im jugendlichen Alter die größte Anzahl von Eindrücken behalten wird. Man darf die erlebten Impressionen nicht mit dem äußerlichen und fremden Gedächtnisstoff verwechseln.